Richtig stark. So schön, dass ihr da seid. Bevor wir irgendwas machen, beten wir. Jesus, du bist da und das ist die eigentliche Hoffnung an diesem Tag. Darum kommen wir zusammen und es hat so viel Kraft. Wir begegnen uns, wir legen dir die ganze Zeit hin, jeden Einzelnen von uns, der da ist. Danke, dass du uns liebst und dass du uns heute segnen wirst. Und wir sind gespannt, auf welchen Wegen und wie du das machst. Amen.
Super, hey. Vielen, vielen herzlichen Dank euch. Es ist so schön zu sehen, auch wenn Leute, die Gott preisen, tatsächlich eine Freude dabei haben bei dem, was sie tun. Und das kommt bei euch super zum Ausdruck. Jetzt ist ja so, gell, bei so einer Vorstellungsrunde, also war echt eine super Vorstellungsrunde. Manchmal ist das ja ein bisschen lahm, aber ich fand es richtig cool, was ihr da gemacht habt. Aber wenn jemand 45 ist, so wie ich, also so uralt, da hat so eine Person natürlich auch schon richtig viel gemacht. Und was ihr natürlich nicht wissen konntet, mit dem Schießen, ich war mal Ausbilder in der deutschen Luftwaffe. Also ich habe den Leuten beigebracht, wie man schießt und so weiter, aber ich habe tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr geschossen. Und einfach als Tipp für euch, wenn ihr mal schießt, also das Zielen ist eine Sache, aber das Wichtigste ist wirklich die Atmung. Und wenn ihr ruhig atmet, selbst wenn da was weiß ich, die Masse hinter euch grölt, dann ist es völlig egal, was die machen, dann triffst du trotzdem. Geil, aber ich war ein bisschen eingerostet. Also von daher, Gott sei Dank hat es zumindest ein paar Mal getroffen. Zielfokus, darum geht's heute. Das sind zwei Worte, die würde ich sagen, die sind in sich selber schon ganz schön herausfordernd. Jetzt mal gerade mal schauen. Zielfokus, da haben wir es nämlich extra aufgeschrieben. So. Wer setzt sich denn überhaupt heute noch bewusst Ziele? Ist eigentlich mal eine gute Frage, weil man denkt, ja, jeder hat Ziele und manchmal hat man unbewusste Ziele. Aber wer setzt sich heute bewusst Ziele? So ein gesellschaftlicher Trend ist ja auch, der Weg ist das Ziel. Das hört sich ja alles so toll an. Aber ganz ehrlich, was bedeutet das überhaupt? Der Weg ist das Ziel. Und weil mittlerweile viele diese Philosophie leben, der Weg ist das Ziel, was auch immer das genau bedeutet, nimmt man das manchmal als normal an, dass man nicht mehr ambitioniert Ziele setzt. Ziele sind ja eigentlich so eine bewusste Vorstellung oder so ein Wunsch oder eine Entscheidung, wie man sich was in Zukunft wünscht oder wie es in Zukunft werden soll. Also Ziel hat immer was zu tun mit Zukunft. Wenn ich jetzt darauf gezielt habe, dann war das ja nicht direkt vor meiner Nase, sondern das Ziel war ja ein Stück weg und die Kugel musste da einen Weg hier zurücklegen. Das ist ein Ziel, also es liegt irgendwo in der Zukunft. Und die Frage ist, warum sind Ziele so wichtig für unser Leben? Nun, ein Grund, warum ein Ziel so wichtig ist, ist, dass man überhaupt mal mit Fokus lebt. Wenn du kein Ziel hast, hast du auch keinen Fokus. Weil worauf willst du fokussieren, wenn du kein Ziel hast? Wenn du nicht weißt, worauf du fokussieren kannst? Was ein Ziel auch macht, grundsätzlich, je nachdem, wie man sich das Ziel setzt, aber prinzipiell kann man sagen, wenn man sich ein Ziel setzt, das motiviert einen in eine gewisse Richtung hin. Und was ein Ziel auch macht, ist, es macht oder es entfaltet Selbstwirksamkeit. Weil man merkt, wenn ich ein Ziel habe und dieses Ziel erreiche, ein Stück weit habe ich was in der Hand. Ich kann nicht alles kontrollieren als Mensch, aber ich habe doch einen gewissen Einfluss darauf in Bezug auf die Entscheidungen, die ich treffe und wie ich sie treffe. Aber wisst ihr, selbst wenn man ein Ziel hat, braucht es Fokus. Und das größte Problem bei Fokus ist, wenn man viele Optionen hat. Also ich stehe jetzt ganz allein hier vorne und ich schaue jetzt auf euch. Wenn jetzt nur eine einzige Person von euch im Raum sitzen würde, dann würde es mir total einfach fallen, auf diese eine Person zu fokussieren. Weil es ist sonst nichts da. Niemand da. Aber weil ihr so viele seid, ist es gar nicht so leicht. Also ich kann mich nicht auf einen Einzelnen heute Morgen fokussieren. Je mehr Auswahl du hast, desto schwieriger ist es tatsächlich zu fokussieren. Und weil wir so eine große Auswahl haben, brauchen wir zum Beispiel überall Filter. Das kennt ihr von den ganzen Plattformen. Musst erstmal was weiß ich wie viel rausfiltern, wenn du Auto kaufst oder was weiß ich was alles bestellst auf Amazon. Genau, fast das Gleiche, gell? Amazon Auto. Aber deswegen brauchen wir auch immer mehr Suchmaschinen, weil wir so viel zur Verfügung haben. Und deswegen wird auch KI massiv unser Leben verändern in den nächsten paar Jahren. Das Leben, das wir jetzt noch kennen, wie wir jetzt denken, wie wir jetzt Suchmaschinen nutzen, wird wahrscheinlich in 5 Jahren absolute Geschichte sein. Wir finden uns allein gar nicht mehr zurecht. Und wenn du jetzt irgendeine KI fragst, was du willst, dann kriegst du einfach irgendwas vorgesetzt. Und immer mehr Menschen leben nach dem Prinzip. Die nehmen einfach das an, was zum Beispiel KI sagt. Jetzt ist ja interessant, wenn wir von Fokus reden, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne beträgt bei Erwachsenen, sagt man so, gibt es so Studien drüber, so 15 bis 20 Minuten, also ist gar nicht so lang. Jetzt Kinder je nach Alter, Kleinkinder ist ein bisschen weniger, aber wisst ihr, wer die höchste Aufmerksamkeitsspanne hat? Eigentlich statistisch ihr. Lest gerade mal vor, Jugendliche zwischen 14 und 20 haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist jetzt ein bisschen breiter, aber von 15 bis 25 Minuten. Also schauen wir mal, wie das heute wird. Aber was die auch sagen, und das muss man als Aber dazu nehmen, in der digitalen Welt zeigen eben Studien, dass durch diese ganzen Social Media Plattforms, die vor allem von den Jugendlichen, die Aufmerksamkeit runtergesenkt wird, ungefähr auf 8 Sekunden. Also 8 Sekunden und dann bumm, das nächste wieder. Und so ticken wir einfach. Also Ziel, Fokus ist für uns alle eine total herausfordernde Sache. Punkt. Und deswegen geht's heute darum, um dieses Thema. Und wir haben einen Bibeltext heute Morgen. Wir haben ja jetzt auf dem TBT den 1. Thessalonicher Brief durchgemacht und wir sind jetzt in Kapitel 5 angekommen. Und wir lesen heute Morgen mal die Verse 1 bis 11 in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Ich lese das einfach mal vor, wenn du willst, kannst du es gerne mitlesen. Und dann steigen wir da ein bisschen ein. Ich lese einfach mal vor, was der Apostel Paulus hier geschrieben hat. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, der Tag des Herrn kommt. Unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen, dann gibt es kein Entkommen. Und glaubt mir, da kann ich ein Lied drüber singen. Wir haben 5 Kinder, ich war bei jeder Geburt dabei. Die Wehen setzen ein und dann gibt es kein Entkommen mehr. Dann gibt es kein Zurück mehr, bis das Kind da ist. Dann schreibt er weiter, Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Manche schlafen auch nicht in der Nacht, gell, haben wir es erlebt auf dem TBT, aber prinzipiell mal ist die Nacht zum Schlafen da. Wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir zusammen mit ihm leben. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es auch schon tut. Das sind die Verse, die wir uns anschauen wollen, heute Morgen und heute Nachmittag. Und wir machen das jetzt ungefähr auf die Art und Weise. Jeder von uns besteht ja aus einem Knochengerüst und aus Fleisch, könnte man mal sagen. Und das Knochengerüst, das sieht man vielleicht nicht so wirklich, aber ohne das Knochengerüst in euch, das Skelett, hätte das Fleisch alles keinen Sinn. Da wäre die einfach so ein Klumpen, der einfach da liegen würde. Und deswegen schauen wir uns heute Morgen das Skelett an. Also so, was steht da drin und was bedeutet es praktisch? Und heute Nachmittag gehen wir viel mehr, füllen wir das mit Fleisch, mit Leben, mit Energie, mit Umsetzung und so weiter. Also, das Erste, worauf wir schauen wollen, ist der erste Zielfokus, den wir setzen, die Verse 1 bis 4. Und das, was da immer wieder vorkommt, ist eine Aussage, ich mache da einfach mal eine 1 hin, das ist der sogenannte Tag des Herrn, schreibt da der Apostel ein paar Mal. Und das ist Vers 1 bis 4. Das ist der erste Zielfokus. Der Tag des Herrn, schreibt der Apostel Paulus, erstmal, der kommt unerwartet. Das Zweite, was er drüber schreibt, ihr wisst es genau, also das wird sicher so kommen. Und das Dritte ist, an diesem Tag gibt es kein Entkommen. Also niemand kann sich davor verstecken, niemand wird es verpassen, jeder ist dabei. Jetzt ist ganz, ganz wichtig zu betonen, und manche von euch waren ja nicht dabei beim TPT. Ihr habt gestern 1. Thessalonicher 4 schon angeschaut, die letzten Teile von Kapitel 4. Da ging es um den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi klingt fast gleich, Tag des Herrn und Tag Jesu Christi. Aber der Tag des Herrn ist was ganz anderes als der Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi ist die Wiederkunft Jesu und die Entrückung. Der Tag des Herrn ist auch die Wiederkunft Jesu, aber das Gericht Gottes. Also Jesus Christus kommt als Richter. Also wenn wir diesen Zielfokus jetzt einnehmen, ist, hier geht es um den Tag des Herrn. Jesus Christus kommt wieder als Richter, um Gericht zu halten über die Welt. Und je nachdem, in welchem Gemeindekontext du aufgewachsen bist, ob du irgendwas damit zu tun hast mit Bibel und Jesus und so weiter, hörst du das vielleicht ganz arg oft, diesen Wortlaut Tag des Herrn und so weiter. Oder vielleicht sehr selten. Oder vielleicht hast du es auch noch nie bewusst wahrgenommen, dass das drinsteht in der Bibel. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen. Im Alten Testament haben über etliche Jahrtausende hinweg über 20 Autoren immer wieder Prophezeiungen gemacht in Bezug auf das erste Kommen Jesus. Also, dass Jesus als Retter, als Kind geboren wird, dass er der Retter der Menschheit wird und lauter solche Themen. Und manche Theologen behaupten, ich habe es nicht nachgezählt, deswegen ich sage einfach, die behaupten das, die behaupten, es gibt 333 Prophezeiungen im Alten Testament, dass Jesus das erste Mal kommt und wie genau das abläuft und was da genau passiert und wo er geboren wird und was weiß ich was alles. Also ganz, ganz viele Aussagen, 333. Und tatsächlich sind alle von denen eingetroffen. Jede einzelne. Jetzt hat er mal einen schlauen Kopf, ich glaube es war der Werner Gitt, das ist ein Naturwissenschaftler eigentlich, aber ist echt ein heller Kopf, auch wenn er schon ganz schön alt ist. Der hatte mal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht. Und zwar hat er gesagt, dass nur 50 von diesen 333 Prophezeiungen eintreffen, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1225 und dann kommen 12 Nullen dahinter. Also eine ganz, ganz lange Zahl. Das wäre zum Beispiel 1 Billiarde, 125 Billionen und was weiß ich was alles. Also eine Zahl, die können wir uns, außer wenn du Mathematiker bist, überhaupt nicht vorstellen. Um euch da mal einen Vergleich zu geben. Die Chance, dass du im Lotto gewinnst, wie hoch ist die? 1 zu 140 Millionen, sagen sie meistens. Also 1 zu 140 Millionen ist die Chance, dass du im Lotto gewinnst. Die Chance, dass nur 50 von diesen 333 Prophezeiungen eintreffen, die ist 900.000 Mal geringer, als dass du im Lotto gewinnst. Ist trotzdem noch schwierig vorzustellen, gell? Ich sehe es an euren Gesichtern. Aber also ist eigentlich unmöglich, könnte man sagen. Und trotzdem ist alles haargenau so eingetroffen, wie das diese Propheten im Alten Testament vorhergesagt haben. Und das Verrückte ist, die Leute haben das ja damals mündlich überliefert bekommen, teilweise schwarz auf weiß gehabt, und trotzdem haben es viele verpasst. Oder sie wollten es nicht wahrhaben. Und jetzt spricht eben die Bibel natürlich viel darüber, dass Jesus in die Welt kommt als Retter. Aber die Bibel spricht auch einiges darüber, dass Jesus Christus wiederkommt als Richter. Der Tag des Herrn. vor dem jeder Mensch sich vor Gott verantworten muss. Was der Paulus noch schreibt in Bezug auf diesen Tag des Herrn. Also der kommt einmal sicher, da haben wir gerade ein paar Gedanken dazu zusammengefasst. Was der Paulus auch sagt, ist, der kommt unerwartet, überraschend, plötzlich. Und zum Beispiel in Matthäus 24, das ist so eine Endzeitrede von Jesus Christus, da lese ich einfach mal stellvertretend ein paar Verse vor. Da redet Jesus auch darüber, über den Tag des Gerichts. Und er schreibt oder er sagt zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 42 oder ab Vers 42, bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb in der Nacht kommt, wäre er wach geblieben. Er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum sollt ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Und dann sagt er noch in Vers 36, an welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn selbst, sondern ganz allein der Vater. Niemand weiß es außer Gott. Über den Tag Jesu Christi, über den Tag des Herrn, gibt es endlos viele, endlos viele Auslegungen, wann das ist, wie das wird, wie das zusammenhängt, was weiß ich was alles. Ob es ein 24-Stunden-Tag ist, der Tag des Herrn, oder ob es eine Zeitepoche ist, gibt es unterschiedliche Diskussionen darüber. Letztendlich müssen wir Menschen einfach zugeben und annehmen, wir wissen es nicht, weil das ist das, was Jesus Christus sagt. Es weiß nur einer, Gott, der Vater im Himmel. Aber wenn wir uns Christen anschauen über die letzten 2000 Jahre, gibt es ja orthodoxe Christen, katholische, evangelische und dann gibt es die ganzen Evangelikalen und da gibt es auch schon hunderte von, davon, verschiedene. Dann gibt es trotzdem drei Dinge, über die sich alle Christen auf der ganzen Welt über 2000 Jahre einig waren. Das erste ist, Jesus Christus kommt wieder. Das ist eine Sache. Das zweite ist, die Auferstehung der Toten. Waren sie sich immer einig? Und das dritte ist, der Tag des Herrn. Irgendwann kommt Gott, um die Welt zu richten. Und ein Vergleich dazu, was das bedeutet, plötzlich, unerwartet, überraschend. Das heißt, es ist ganz anders, als es oft im Alten Testament der Fall war. Da war auch immer, dass Gott Gericht angedroht hat, aber da hat er oft genau gesagt, wenn ihr so und so lebt, dann wird das und das passieren in der und der Zeit durch den und den König. Das ist beim Tag des Herrn anders. Das ist so, wie wenn der David und ich uns jetzt hier vorne hinstellen, wir stehen da auf so einem Teppichläufer und wir reden und was weiß ich, voll ins Gespräch vertieft und dann kommt der Tobi daher und zieht einfach diesen Teppich unter unseren Füßen weg. Egal wie fit wir sind, egal wie, was weiß ich, wach wir sind, wahrscheinlich werden wir auf die Schnauze fallen oder zumindest in Straucheln geraten. So plötzlich kommt es. Es kommt auf einmal, wenn es keiner erwartet, der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Und noch was sagt Jesus Christus in Bezug auf seine Wiederkunft. Egal jetzt, ob das der Tag des Tag Jesu Christi ist, also die Entrückung, oder der Tag des Herrn, das Gericht. Er sagt in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20, siehe, ich komme bald. Super, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Zumindest haben sie es da aufgeschrieben. Also das war 2000 Jahre her, dass Jesus gesagt hat, ich komme bald. Und bis jetzt ist er immer noch nicht gekommen. Aber das hängt ganz einfach daran, dass wir Zeit haben und in Zeit leben und Jesus nicht. Deswegen ist Jesus allgegenwärtig. Das sind zwei Welten, die können wir auch nicht zusammenbringen. Gottes Zeitrechnung kann man nicht sagen, weil bei ihm gibt es keine Zeit, und unsere Zeitrechnungen. Aber die Bibel gibt uns immer wieder Bilder dafür, wie weit entfernt diese zwei Dimensionen voneinander sind. Und wo wir zum Beispiel so ein Bild dafür finden, ist tatsächlich in den Psalmen schon. Da schreibt mal der Mose war es im Psalm 90, dass für Gott ein Tag sind wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn man allein mal dieses Bild nimmt, und die Realität ist ja noch viel weiter auseinander. Aber wenn man allein mal dieses Bild nimmt, dann könnte man sagen, Jesus hat vor 2 Tagen gesagt, er kommt bald wieder. Vor 2000 Jahren. 1000 Jahre wie ein Tag. Also Jesus kommt wieder, und sicher ist auch, wir heute sind schon 2000 Jahre oder 2 Tage näher dran als die Menschen damals. Das ist das Erste, der Tag des Herrn. Den zweiten Zielfokus, den wir heute setzen wollen, ist auf einen Ausspruch, der immer wieder vorkommt in den nächsten Versen. Und zwar die Verse 5 bis 8. Und zwar sagt der Apostel Paulus immer wieder, er betont es immer wieder, ihr seid Kinder des Lichts. Und das ist Vers 5 bis Vers 8. Und darüber sagt der Paulus unglaublich viel. Kinder des Lichts, und ihr seid Kinder des Lichts, hat was zu tun mit Identität. Etwas sein. Er sagt nicht, ihr tut Kinder des Lichts. Oder wenn ihr das tut, seid ihr Kinder des Lichts. Er sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Und deswegen ist dieser Fokus ein ganz, ganz wichtiger Fokus im Leben von Kindern Gottes. Die Identität. Jetzt, wer ist denn ein Kind des Lichts? Auch darüber sagt uns die Bibel sehr, sehr viel. Ich lese mal ein paar Verse vor aus der Bergpredigt, wo Jesus Christus das auch nochmal sagt. In der Bergpredigt, Kapitel 5, also Matthäus Kapitel 5, und Vers 14, da sagt Jesus Christus zu den Leuten, mit denen er damals zu tun hatte, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt stell dir mal vor, ein Mensch, der dazugehört zum Licht der Welt, was auch immer das bedeutet, schauen wir uns gleich an, der wäre sich tatsächlich seiner Identität bewusst, dass er ein Kind des Lichts ist, dass er zum Licht der Welt gehört. Weißt du was, da würdest du voller Mut und in Anführungszeichen Stolz und Selbstbewusstsein in alles reingehen, was auf dich zukommt im Alltag. Es wäre völlig egal, was passieren würde. Wenn du dir dieser Identität bewusst wärst, wird alles im Leben anders aussehen. Jetzt sagt der Jesus Christus in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er aber, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Also jeder, der Jesus Christus nachfolgt. Und Nachfolge bei Jesus ist ein bisschen anders zu verstehen wie heute im digitalen Zeitalter. Nachfolge heute ist, du klickst auf den Knopf, I follow you. Und du hast eigentlich keine Ahnung, wer die Person ist, der du folgst. Weil das, was die Person von sich preisgibt online, weißt du ja überhaupt nicht, ob das was mit ihrem Leben zu tun hat. Und mit der Realität und ihrem tiefsten Inneren. Und es ist ganz leicht, jemand nachzufolgen. Bei Jesus hat es tatsächlich was zu tun, damals, so war das auch gedacht, Nachfolge, du musst dort sein, wo die Person ist, der du nachfolgst. Also du musst direkt in der Gegenwart sein von dieser Person, der du nachfolgst. Und deswegen hat Nachfolge als Christ immer was damit zu tun, dort zu sein, wo Jesus Christus ist. Und Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgt, dann ist er nicht mehr in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens, Jesus Christus selber, ist in dieser Person. Deswegen sagt ja auch der Apostel Paulus, Christus in euch ist die einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Dass das Licht sichtbar wird. Ich habe euch heute Morgen noch mal was mitgebracht. Da bei den Getaway Days arbeiten wir ja sehr viel mit Erlebnispädagogik. Und ich mag es, manchmal Dinge zu veranschaulichen. Und zwar habe ich euch einfach mal so eine uralte Dekolaterne von meiner Frau mitgebracht. Ich würde sagen, die ist relativ hässlich. Manche Frauen würden sogar mehr Geld dafür bezahlen, dass die so alt und rostig aussieht. Aber das ist, lassen wir mal dahingestellt. Im Moment dient die nur als Deko, diese Laterne. Aber eigentlich ist die Laterne ja wofür anders da, als nur als Dekoration. Zumindest war es früher so. Deswegen, der Grund für eine Laterne war immer, da ist ein Licht drin, und ob die Laterne jetzt alt ist oder neu, ob sie rostig ist oder schön angemalt, war bei der Laterne völlig irrelevant. was gezählt hat, war, ist da ein Licht drin. Und das Interessante an dieser Dekolaterne ist, die hängt schon, ich keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre, natürlich noch nicht, aber lange Zeit, direkt bei uns am Hauseingang und mir ist die nie aufgefallen. Weißt du warum? Weil ich immer vorbeigelaufen bin, da war nie Licht drin. Wenn da abends Licht drin gewesen wäre, wäre mir die sofort aufgefallen, die Laterne. Aber die Laterne, so eine Laterne, stellen wir es daher, ist noch besser. So eine Laterne ist eigentlich ein super Bild für unser Leben. Du und ich sind die Laterne, Christus ist das Licht. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie ich aussehe, wie gut ich bin, was ich kann. Sondern es kommt darauf an, ist Licht in mir, lebt Christus in mir oder eben nicht. Und das ist wirklich herausfordernd in unserem Zeitalter, wo alles so oberflächlich geworden ist. Also es geht eigentlich um das, was in dir ist und gar nicht in erster Linie um dich selber, was andere da wahrnehmen, wenn sie an dir vorbeilaufen. Sei mal ganz ehrlich, wen interessiert es wirklich, wer du bist und wie es dir tatsächlich geht? Überleg mal. Kennst du Menschen, hast du Menschen in deinem Leben, die es wirklich aufrichtig interessiert, wer du bist und wie es dir gerade geht? Ich würde behaupten, die meisten Menschen interessiert nur so der äußerliche Schein, wie wir uns geben, wie wir uns verkaufen und so weiter. Und das war natürlich schon immer so. Das hat man schon früher gesagt, Kleider machen Leute. Gibt sogar einen alten Film dazu, so einen Schwarz-Weiß-Film. Aber im Social-Media-Zeitalter ist es noch viel, viel extremer geworden. Und viele Leute, die oberflächlich von außen die tollsten Stars sind, bei denen ist tief innen drinnen tiefste Dunkelheit. Als Kind Gottes geht es darum, den durch meine körperliche Hülle sichtbar werden zu lassen, der in mir lebt, Jesus. Und deswegen eigentlich auch ein cooles Bild, weil diese Laterne, die habe ich nicht geputzt. Und deswegen ist das Licht gar nicht so, klar sieht man es ein bisschen, aber es ist gar nicht so sichtbar, weil die Scheiben so total dreckig sind. Und es ist eigentlich ein gutes Bild für unser Leben. Als Kind Gottes, wir müssen gar nicht, natürlich, es ist nicht egal, wie wir aussehen. Es ist schlimm, wenn ein Kind Gottes denkt, es ist völlig egal, wie ich äußerlich aussehe, Hauptsache Jesus. Das ist tragisch. Aber es ist nicht die Hauptpriorität. Es ist nicht die Hauptsache. Sondern das ist eigentlich eine Nebensache. Wie sehe ich äußerlich aus? Die Hauptsache ist, kann Christus durch mich für andere sichtbar und erfahrbar werden? Und deswegen gibt es für Kinder Gottes eigentlich nur eine Priorität, die Scheiben zu putzen. Und ich habe da mal einen Vers mitgebracht aus der Bibel, der das super gut auf den Punkt bringt. Und ich liebe diese Verse, weil der Autor, manche sagen der Paulus, manche sagen andere, aber keine Ahnung, der spricht über Wettkämpfe und ich liebe Wettkämpfe nach wie vor. Wollte immer Profisportler werden und ich liebe es nach wie vor so Wettkämpfe, also auch so die Herausforderung dazu schießen, genau mein Ding. Hier in Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 3 können wir Folgendes lesen, sagt Gott uns, wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Und dann sagt er, darum lasst uns alle Last oder alle Bürden abwerfen, besonders die der Sünde, die uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm liegt. Er sitzt auf der rechten Seite des Thrones Gottes. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünde ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Das sind fantastische Verse. Der Autor sagt hier, lasst uns das ablegen, was unsere Scheiben dreckig macht. Und dann sagt er zwei Dinge, Lasten oder Bürden und Sünde. Jetzt, wenn wir mal auf den Sport gehen, weil er redet ja hier vom Kampf und vom Wettkampf. Was ist im Sport Sünde? Was würdet ihr sagen? Was könnte man als Sünde im Sport bezeichnen, im Leistungssport? Saufen. Okay. Betrug, ja, das ist gut. Was noch? Doping zum Beispiel, genau. Also, es gibt keine offiziellen Regeln, du darfst nicht betrunken antreten im Wettkampf, zumindest nicht in den Sportarten, die ich kenne. Das ist dir selber überlassen. Aber du darfst nicht betrügen und du darfst nicht dopen. Also sind offiziell festgehaltene Dinge, wenn du die tust, wirst du disqualifiziert. Das ist Sünde im Sport und auch im Leben als Christ. Da gibt es viele Dinge, die sind schwarz auf weiß definiert. Was Schuld ist, was Sünde ist in der Bibel. Aber Bürden oder Lasten, die sind nicht unbedingt definiert in der Bibel. Also zum Beispiel sich zuzusaufen vor dem Wettkampf, das ist nicht offiziell verboten. Und trotzdem wärst du dumm, wenn du es machen würdest. Wenn du zum Beispiel, wenn man jetzt gerade mal diesen Wettlauf anschaut, von dem man hier spricht, stell dir mal vor, du läufst einen Marathon und du sagst, ob die Verpflegungsstände wirklich so gute Nahrung haben, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich nehme mir lieber mein eigenes Essen mit. Und dann packst du dir mal einen fetten Rucksack, da sind mal 5 Kilo was weiß ich was drin, eigene Getränke, alles Mögliche. Das darfst du offiziell machen beim Marathon. Du könntest auch rausgehen und die Deutschen sind ja eh die größten Bedenkenträger. Oh, vielleicht regnet es und wenn die Haare nass werden und was weiß ich was alles. Ich nehme auf jeden Fall meinen Regenschirm mit. Darfst du auch machen beim Marathon. Und wenn dann auch denkst, und hat diese leichten Turnschuhe da, nicht, dass ich mich noch erkälte, wenn meine Füße nass werden. Ich glaube, ich laufe mit Gummistiefeln. Hey, darfst du auch machen. Das ist nicht verboten. Aber du wärst bescheuert, wenn du so unterwegs wärst. Und weißt du was? In Bezug auf das Thema Sünde sind wir Christen noch einigermaßen sensibel, was die Scheiben dreckig macht. Aber ich glaube, in Bezug auf das Thema Lasten und Bürden haben wir viel Entwicklungspotenzial nach oben in Deutschland. Weil ganz arg oft sind Bürden die Dinge, die wir als Segen auslegen. Gute Dinge, schöne Dinge, die uns trotzdem den Zielfokus wegnehmen von dem, worum es eigentlich geht. Und das macht die Scheiben trübe, dass Christus nicht rausleuchten kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel von einem meiner engsten Freunde. Ganz toller Unternehmer. Und der hat vor ein paar Jahren so eine Lebenskrise gehabt und war arbeitsunfähig. In dieser Zeit hat er sein Leben überdacht. Also der war schon Christ, hat schon sein ganzes Leben so mit Jesus gelebt. Und dann hat er sein Leben überdacht und hat gemerkt, ich habe so viele Dinge, die mich ablenken. Der hat ein Haus gehabt, ist ein begnadeter Autorennfahrer, also so Hobbyrennfahrer, und der hat was weiß ich wie viele Autos gehabt und Zeugs, also ist gut gelaufen in seinen Firmen und so weiter. Und hat ein großes Haus gehabt, Garten, Autos, alles mögliche, Spielzeug und so weiter. Und in dieser Krankheitsphase hat er gesagt, das lenkt mich teilweise so ab von dem, was wirklich zählt. Ich verkaufe das alles und ziehe mit meiner Familie bewusst in eine kleine Wohnung. Oder eine Wohnung, die schon für alle dann passt, aber wo ich nur einen kleinen Kellerraum habe und mehr kann ich einfach nicht haben. Und weißt du, was der mir gesagt hat, als er mir das erzählt hat? Er hat gesagt, als er das umgesetzt hat, er war noch nie so frei, er ist noch nie so leicht durchs Leben gegangen und er war noch nie so fokussiert auf das, was wirklich zählt. Also all die Dinge, die Gott ihm geschenkt hat, die hätte der damals auch als Segen bezeichnet, waren eigentlich eine Bürde, eine Last, die die Scheiben dreckig gemacht haben, dass Christus nicht sichtbar werden kann durch sein Leben. Auf Christus schauen, sonst wird man müde als Kind Gottes. Also du und ich, wenn Christus in uns lebt, sind wir Kinder des Lichts. Und dann noch der dritte Fokus, den der Apostel Paulus hier nennt. Der dritte Fokus, die letzte Passage, Vers 9 bis Vers 11, ist ganz einfach der Fokus zusammen mit ihm leben. Es wird jetzt ein bisschen länger. Ich kürze es einfach mal kurz ab. Zusammen mit ihm leben. Und das sind die Verse 9 bis 11. Und diese Verse sind in Bezug auf das und auf das unglaublich wichtig. Also es hängt alles irgendwie zusammen, diese drei Dinge. Und da steht zum Beispiel drin, wir sind errettet durch den Tod von Jesus Christus. Also wenn irgendeiner behauptet, das mit der Kreuzigung und dass Jesus gestorben ist und bla bla bla, war keine Ahnung, ob das noch so relevant ist im 21. Jahrhundert, Blödsinn. Ein Mensch wird errettet, weil Christus dafür gestorben ist. Und dann steht da drin, wir Menschen sind eben nicht dazu bestimmt oder erwählt von Gott für den Tag des Herrn, für das Gericht. Das bestimmen wir Menschen selbst, ob wir da dabei sind oder nicht. Das wählen wir selber, ob wir da dabei sind oder nicht. Sondern wir sind bestimmt, zusammen mit ihm zu leben, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und da könnte man jetzt noch viel sagen, aber die Frage ist tatsächlich im Alltag, wir reden da ständig drüber, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus leben, aber wie sehr setzen wir das tatsächlich um? Ich gebe euch nur mal ein Beispiel dafür. Also Gott spricht ja über manche Themen sehr, sehr viel. Und wenn du zum Beispiel eine Ehe hast und dein Ehepartner spricht über ein Thema sehr viel, Gemeinschaft bedeutet, dass du irgendwas erwiderst in Bezug auf dieses Thema. Also, dass du mit Gott über dieses Thema redest, oder mit deinem Ehepartner in dem Fall, über dieses Thema redest, dass ihr in den Dialog kommt, über dieses Thema. Also, wenn meine Frau zum Beispiel ständig darüber sprechen würde, wie sehr sie zum Beispiel ihre Heimat Amerika vermisst, sie ist Amerikanerin, und ich würde dann nur sagen, ha, ich finde es in Deutschland so schön, die ganze Zeit, da hätten wir keine Gemeinschaft, da würden wir uns distanzieren voneinander, obwohl wir verheiratet sind. Und jetzt einfach mal ein ganz praktisches, greifbares Thema. Die Bibel, in der Bibel spricht Gott über 2350 Mal von Gemeinschaft. Nein? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch 2350 Mal. Ganz anderes Thema, ein viel alltäglicheres Thema. Ein Thema, mit dem ihr jeden Tag konfrontiert seid. Jetzt rattert's. Geld! Geld! Du kannst das alles wegerklären als Christ und sagen, ja, das ist nicht wichtig, bla 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 bla. Weißt du was, für Gott ist das Thema super wichtig. Über 2350 Mal redet die Bibel über Geld. Jetzt meine Frage, wenn du sagst, du lebst in Gemeinschaft mit Gott, wie viel redest du über Geld mit Jesus? Wie sehr tauschst du dich mit Jesus über Geld aus? Denn wenn das für Gott so relevant ist und er ständig drüber spricht und ich nicht in diesem Riesenaspekt des Alltags und des Lebens ständig mit ihm im Dialog bin, wie viel Gemeinschaft lebe ich dann tatsächlich mit ihm? Also es ist oft so eine Floskel in Gemeinschaft mit Jesus leben im Alltag, aber wie sehr leben wir das tatsächlich? Wie sehr praktizieren wir das tatsächlich? Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe viele Predigten darüber gehört, in Gemeinschaft mit Jesus leben, es hat mich alles null weitergebracht. Weißt du, was mich weitergebracht hat, ist, ein Mensch zu erleben, der das tatsächlich tut. Mich haben nicht die Menschen geprägt, die super gute Predigten gehalten haben, vielleicht auch ein Stück weit. Aber eine Person, die mich zum Beispiel sehr geprägt hat, ist ein Freund, der ist vor ein paar Jahren in einer Lawine verstorben. Aber der hat es einfach gelebt. Und am Anfang habe ich gedacht, als ich dem begegnet bin, der hat einen Klatsch. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Also ich habe auch immer, ich war sehr diszipliniert, bin nach wie vor relativ diszipliniert. Deswegen stille Zeit zu machen oder Zeit mit Jesus zu verbringen, war für mich nie ein großes Thema. Habe ich einfach automatisch immer gemacht von Anfang an. Aber dieser Typ, der hat gesagt, er verbringt morgens 2 Stunden Zeit mit Jesus. Als wir da in so einem gleichen Platz gearbeitet haben, der war schon ein bisschen älter als ich. Ich habe gedacht, ey Alter, man kann es auch übertreiben. Aber ich hatte dann eine Verletzung und ich konnte da nicht viel anderes machen. Und dann war es mir so langweilig und weil ich Frühaufsteher bin, habe ich einfach gefragt, hey, es würde mich echt mal interessieren, was du da 2 Stunden machst. Kann ich da mal zuschauen? Ich war damals frisch im Glauben und der hat gesagt, ja, komm einfach dazu. Und dann habe ich erlebt, wie der Gemeinschaft mit Jesus lebt. Das fand ich faszinierend. Der hat zum Beispiel einen Text in der Bibel gelesen, gesagt, Jesus, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also entweder du zeigst mir, was das bedeutet für mein Leben, oder lese einfach was anderes. Manchmal hat er auch gesagt, Jesus, ich lese es jetzt einfach so lang, bis du mir zeigst, was das für mein Leben bedeuten soll. Dann hat er manchmal denselben Bibeltext 10-mal laut gelesen. Und dann zwischendurch ist er mal eingenickt und dann ist er gesagt, okay Jesus, ich bin jetzt so müde, also ich muss jetzt einfach erstmal einen Kaffee trinken. Dann ist er an die Kaffeemaschine gelaufen, hat sich einen Kaffee gemacht, hat nebenher mit Jesus gelabert. Und er hat auch, wie ich habe auch so Rückenprobleme, also ich habe einen Gleitwirbel, der hat genau das Gleiche gehabt. Und zwischendurch hat er dann auf einmal Rückenübungen gemacht und hat da irgendwie auch ab und zu mal mit Jesus drüber geredet. Der war Fliesenleger von Beruf, also der konnte das wirklich. Und dann haben wir mal zusammen was gefliest, dort, wo wir gearbeitet haben. Und dann hat er auf einmal angefangen, bevor er eine Fliese geschnitten hat, für die Fliese zu beten. Oder für das ganze, den ganzen, ganze Prozess zu beten. Dann habe ich gesagt, ey Alter, weißt du was? Alter habe ich natürlich nicht gesagt, aber gedacht. Christian hieß der. Ich habe gesagt, hey Christian, weißt du was? Gib mir einfach die Fliese, da brauche ich gar nicht dafür beten. Das schneide ich schneller wie du mit deinem Gebet. Das geht ratzfatz. Und weißt du, was der zu mir gesagt hat? Das ist ihm völlig klar, dass ich das schneller kann. Dann hat er nur gesagt, aber darum geht's ja gar nicht. Er genießt es jetzt einfach, mit Jesus über diese Fliese zu reden. Ich dachte, und das hat mich mehr geprägt als alles andere. Mit Jesus leben. Das ist ein Zielfokus von diesen Versen hier. Der Gerhard Tersegen sagt den meisten von euch vielleicht nichts, aber das Lied, das er geschrieben hat, schon vor ein paar Jahrhunderten, Gott ist gegenwärtig. Das sagt euch vielleicht noch was. Und das ist ja das, was Gott durch die ganze Bibel zum Ausdruck bringt. Ein ganz klassischer Vers, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, Vers 20. Aber auch schon im Alten Testament sagt Jesus oder Gott, ich bin der ich bin. Also Gottes Name ist einfach ein Ausdruck von seiner Gegenwart, ein Ausdruck davon, seines Daseins. Und was er immer wieder betont ist, ich bin da, immer. Und deswegen können wir immer in der Gegenwart Gottes leben, bewusst. Und darum soll es heute Mittag noch mehr gehen. Zielfokus, der Tag des Herrn, was hat es mit meinem Leben zu tun? Ändert es irgendwas oder nicht? Was könnte es ändern? Was bedeutet es für meinen Alltag? Kinder des Lichts, wenn Christus in mir lebt, wenn das Licht dann in meiner alten Laterne oder jungen Laterne, was auch immer, brennt, was bedeutet es? Wie kann ich darauf fokussieren in meinem Alltag, dass diese Identität tiefer in mir verwurzelt wird, anstatt dass ich nur die geistliche Sprache kenne, aber das geistliche Leben dahinter kenne ich gar nicht. Und das Letzte, was bedeutet es, zusammen mit Jesus zu leben? Ob man schläft oder wach ist, ob man lebt, also die Laterne ist noch da, oder ob die Laterne weg ist, körperlich gestorben ist und man in der Ewigkeit ist. Darum geht's. Und ich freue mich total auf den Nachmittag mit euch. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort so klar ist, so eindeutig, so offensichtlich. Und Jesus Christus, vergib uns, wo wir uns manchmal in Dingen verzetteln, die wir sowieso nicht wissen können. Hilf uns einfach anzunehmen, dass wir manche Sachen nicht deuten können, dass es unseren Horizont übersteigt und dass letztendlich nur du Bescheid weißt. Aber Jesus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen und alle deine Kinder zu dir holen. Wir dürfen wissen, die Toten werden auferstehen. Und wir können mit Sicherheit sagen, du wirst eines Tages alles richten. Das ganze Unrecht, das geschehen ist auf dieser Welt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns retten willst vor diesem Tag des Herrn. Dass wir in dir ein neues Leben, eine neue Identität haben dürfen. Und wir wollen beten dafür, dass du uns hilfst, weil wir können es nicht selber entdecken und verstehen. Dass du uns hilfst und uns inspirierst und bereicherst durch deinen Heiligen Geist, tief innen drin zu erfassen, was bedeutet es, mit dir zu leben. Ich danke dir für diesen Jugendtag und für alles, was wir gemeinsam teilen dürfen. In Jesu Namen. Amen.